Berlin-Kreuzberg, 8. Dezember 2024. Der Oranienplatz gleicht an diesem trüben Wintertag einem wogenden Meer aus Fahnen. Tausende Menschen sind am frühen Nachmittag hier zusammengekommen. Mit improvisierten Sprechchören und Gesängen feiern sie den Sturz des syrischen Diktators Bashar al-Assad. Das Motto: Solidarität mit der syrischen Revolution. Viele schwenken die schwarz-weiß-grüne Flagge mit drei roten Sternen. Manche haben sie als Umhang um die Schulter gelegt oder halten sie wie einen Baldachin über ihre Köpfe. Es sind junge, alte, Männer, Frauen mit und ohne Kopftuch, ganze Familien mit Kleinkindern im Buggy, die sich durch das Gedränge schieben. Sie jubeln, lachen, weinen, tanzen, fallen sich in die Arme, rufen sich zu: Mabruk, Glückwunsch. Und immer wieder tönt es laut auf Arabisch: Freiheit, Freiheit.
Al-Assad ist weg. Es lebe Allah. Syrer in Deutschland zwischen Freude und Angst. Eine Sendung von Anne Winter.
Der 8. Dezember 2024 war ein Sonntag. Eigentlich wollten die Regimegegner an diesem Tag gegen Bashar al-Assad protestieren. Sarah stammt aus Aleppo. Am Wochenende zuvor hatten die islamistischen Rebellen ihre Heimatstadt erobert. Über die sozialen Netzwerke wurde daraufhin in Berlin zu einer Demo aufgerufen, an der auch Sarah mit Freunden teilnehmen wollte. Und dann gab es statt einer Protestaktion ein Freudenfest.
Wir haben gefeiert, also wir haben auch geweint. Das wäre ein Traum. Also keiner hat das geglaubt. Also wir waren alle zu, keine Ahnung, wie viele Flüchtlinge hier in Berlin gibt. Sie waren alle auf der Straße. Also das war richtig schön.
Dass sie in Deutschland ihre Meinung frei äußern, auf die Straße gehen und demonstrieren kann, weiß Sarah zu schätzen. Aber weil ihre Eltern in Syrien leben und sie den neuen Machthabern nicht traut, soll ihr richtiger Name nicht im Radio genannt werden. Die 35-Jährige stammt aus einer christlich-armenischen Familie und ist 2016 aus Syrien geflohen. Sie lebt in Berlin und arbeitet als Steuerfachangestellte. Seit kurzem hat sie den deutschen Pass. Unter Assad habe man immer aufpassen müssen, was man sagt, denn jeder konnte ein Spitzel der Regierung sein, erzählt sie. Und wer denunziert wurde, brachte auch seine Familie in Gefahr. Sarah war Studentin, als 2011 die Revolution begann.
Und ich konnte nicht sagen, ja, ich gehe auf die Demo gegen Assad, weil ich denke immer an meine Eltern. Und mein Vater, älter Mann, also ist nicht junger Mann. Und wenn er passiert, dann kommt mein Vater im Gefängnis und so weiter. Das ist immer aufpassend.
Sarah ist in einem christlichen Viertel von Aleppo aufgewachsen. Assads Propaganda, das Regime beschütze die religiösen Minderheiten, zeigte in ihrer Nachbarschaft Wirkung, erinnert sie sich. Aleppos Christen blieben unter sich und mieden die muslimischen Stadtviertel.
Assad hat immer die Angst in unser Herzen, dass die anderen, die Muslime, kommen zu uns, also bringen uns um. Oder keine Ahnung, solche Sachen, also schimpfen uns.
Erst als sie an der Uni war und Studierende anderer Konfessionen kennenlernte, habe sie gemerkt, dass das nicht stimmt. Allerdings hat Sarah in ihrer Heimatstadt Aleppo schon vor Jahren eine zunehmende Islamisierung des Alltags beobachtet. Was die Armenierin jetzt aus Syrien hört, lässt für sie eher auf neue Einschränkungen als auf mehr Freiheit für die Bevölkerung schließen.
Wir sind Christenviertel in Damaskus und in Aleppo gibt es auch Christenviertel. Sie sind zu uns gekommen mit Papier, bitte einfach Kopftuch. Die Frauen müssen mit Kopftuch gehen. Im Bussen gibt es jetzt Aufteilen. Frauen hinter sitzen, Männer vorne sitzen und solche Sachen. Also ich weiß nicht, wo kommen wir danach hin, aber mal schauen. Ich verstehe auch, dass sie feiern, weil so viele Leute auch gestorben oder waren im Gefängnis ohne Grund. Das verstehe ich. Aber für mich war so, wie kann ich das mein Gefühl beschreiben? Sowas war so glücklich, aber in gleichzeitig traurig und habe ich Angst, von was kommt.
Rana ist Mitte 40 und lebt seit 2012 in Deutschland. Bei der ausgelassenen Feier ihrer Landsleute war sie nicht dabei. Seit sie ihre Eltern und ihre Schwester aus Syrien nachholen konnte und keine Angst mehr um sie haben muss, habe sie die Nachrichten aus der Heimat kaum noch verfolgt. So erfuhr sie erst einen Tag später, dass die islamistische HTS die Macht übernommen hat und Bashar al-Assad geflohen ist. Als kurz darauf die ersten Bilder aus dem Gefängnis Sayyid Naya kamen, im Volksmund Schlachthaus genannt, und Berichte über die Abertausenden Getöteten, Gefolterten und Verschwundenen, über die verzweifelten Menschen, die dort nach Spuren ihrer Angehörigen suchen, war sie über das Ausmaß der Verbrechen schockiert.
Aber ich weiß nicht, so, das war ein Part von mir, das wollte ich nicht so akzeptieren. Weil ich glaube, so mein Gehirn geht nicht, kann ich nicht über das denken. Es ist so viel. Und ich habe wirklich nicht so viel geguckt, weil ich könnte nicht. Wie können Menschen mit Menschen das machen? So, das kann ich nicht so, ja, akzeptieren oder was so. Und das war besser für mich, nicht zu sehen.
Rana kennt selbst auch Menschen, die unter Assad im Gefängnis waren. Nach ihrer Freilassung hätten sie nicht mehr geredet. Dass es keine Meinungsfreiheit gibt, dass die Wände Ohren haben und dass man selbst zu Hause nicht offen über alles spricht, das sei in Syrien normal gewesen.
Das hat mir nicht gestört. Und dann du weißt, wenn du redest und deine Meinung sagen, das erst ändert gar nichts, ja? Und dann das, was passiert für dich oder für deine Familie oder was. So, und dann haben wir nur gewöhnt, nicht zu reden.
Rana ist Katholikin und in der Altstadt von Damaskus aufgewachsen. Im Viertel Bab Tuma leben überwiegend Christen. Aber die hätten sich nicht abgeschottet, sagt Rana. Wenngleich es auch dort Familien gegeben hätte, die nichts mit Muslimen zu tun haben wollten. Für ihre Eltern dagegen zähle, was jemand für ein Mensch ist, nicht welcher Glaubensgemeinschaft er angehört. Rana wünscht sich, dass es auch im zukünftigen Syrien keine Rolle spielt, welche Religion jemand hat oder aus welcher Familie er oder sie kommt. Alle seien doch in erster Linie Syrer und machten gemeinsam die Vielfalt des Landes aus. Allerdings bezweifelt sie, dass der neue islamistische Machthaber Ahmed al-Shara alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen respektieren wird. Immerhin ist er der Gründer der dschihadistischen Terrororganisation Al-Nusra-Front gewesen. Und nun sollen die Leute das einfach vergessen? Es sei gut, wenn die Verbrechen Assads untersucht würden, aber ob das auch für die Verbrechen der Islamisten während des Krieges gelten wird, das kann Rana sich nicht vorstellen.
Glaube ich nicht. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute akzeptiert ihn. Nee, ich glaube, dass was kommt, ist wirklich schlimmer.
Es war auf jeden Fall krass, weil es hat ja alles so schnell passiert. 14 Jahre hat er durchgehalten und dann auf einmal wurde er gestürzt. Also ich war total happy sozusagen. Der Diktator ist endlich weg. Es war ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall.
Dishwar ist 28 Jahre alt und studiert Bauingenieurswesen. Er ist Kurde und kommt aus dem Nordosten Syriens an der Grenze zum Irak. Seine Sprache konnte er während der Assad-Diktatur nur heimlich zu Hause sprechen.
Das war streng verboten. Nicht reden und vor allem in Schulen. Es ging gar nicht. Wir waren ja teilweise die Mehrheit Kurden da an unseren Schulen. Aber wir konnten miteinander halt nicht Kurdisch reden. Und wenn man einmal oder zweimal wiederholt, dann wird man bestraft. Und beim dritten Mal könnte man ins Gefängnis reinkommen. Also es war wirklich sehr anstrengend.
2014 ist er, wie viele junge Männer, geflohen, um nicht zur Armee eingezogen zu werden. Dann hätte er im Krieg als Soldat des Assad-Regimes womöglich die eigenen Freunde und Verwandten töten müssen. Er wäre gern in seinem Studienort Latakia geblieben, aber die Stadt wurde bombardiert. Und zwischen Latakia und seiner Heimatstadt befand sich IS-Gebiet. Die islamistischen Terrorgruppen drangen damals in die Kurdenregion vor. Die Bilder schwer bewaffneter Kämpfer, die schwarze Fahnen schwingend mit ihren Autos durch die Dörfer fuhren und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzten, hat Dishwar noch heute vor Augen. Was er von dem neuen islamistischen Machthaber halten soll, weiß er nicht so recht.
Nein, ich habe mich nicht gefreut. Und das habe ich in meiner Arbeit auch in unserer Teamsitzung schon mal gesagt. Direkt nach einem Tag, oder das war am Montag, und ich war wirklich traurig und mit viel Angst. Nein, das hat mich nicht gefreut.
Für Zeyna kam der Sturz des syrischen Regimes genauso überraschend wie für die meisten Syrerinnen und Syrer. Die 52-Jährige sitzt mit einem älteren Bekannten auf dem Sofa bei ihr zu Hause. Beide haben neben dem syrischen auch den deutschen Pass. Beide gehören einer religiösen Minderheit Syriens an. Sie ist Drusin, er ist Alawit, der hier Ali genannt werden möchte. Nur so war er überhaupt bereit, ein Interview zu geben. Ein anderer Alawit wollte sich aus Angst um sein Leben selbst anonym nicht äußern. Ali und Zeyna sind enttäuscht, dass Bashar al-Assad sich einfach aus dem Staub gemacht und den Islamisten das Feld überlassen hat.
Es war klar, es kann so nicht mehr weitergehen. Und man hätte ja eine Lösung finden können. Der hätte eine Übergangsphase auch regieren können. Und dann hätte er zu Wahlen einladen können. Und dann wäre eine andere Regierung gekommen, ohne ihn oder mit ihm, wenn er gewählt werden sollte, was ich nicht glaube. Aber in dem Fall, wie es passiert ist, das ist ein Chaos.
Hunderttausende Angestellte, darunter auch Lehrerinnen und Lehrer, seien grundlos entlassen worden und hätten nun kein Einkommen mehr, beklagen beide. Und auch was Zeyna darüber hinaus berichtet wurde, bestätigt ihre Befürchtungen. Ihr Neffe, der im Auto mit seiner Mutter unterwegs war, sei angehalten und gefragt worden, warum seine Mutter kein Kopftuch trage.
Er hat gesagt, nein, wir tragen kein Kopftuch. Sie waren nicht aggressiv, aber nur diese Frage. Ich finde, es ist komisch, ja. Warum? Gibt es viel andere Sachen, man muss darüber denken, jetzt in dieser Zeit jetzt in Syrien. Warum haben Sie alle wirtschaftliche, schlimmere Situationen schon vergessen und nur fokussieren auf diese Religion?
Für die Drusin, die drei erwachsene Töchter hat, steht fest, der neue Machthaber ist noch schlimmer als der alte. Vor allem für die Menschen, die keine sunnitischen Muslime sind wie er.
Weil als Minderheiten, wir waren sicher in Al-Assad-Regierung. Ich bin eine Frau, ich konnte alles, wie ich will, leben. Aber jetzt, nein, es ist schlimm. Ich kann jetzt nicht nach Syrien zurück unter diese Regierung. Nein, das ist kein Leben für mich.
Aber auch die sunnitische Mehrheit in Syrien wolle keinen Steinzeit-Islam mit Kopftuchzwang und strenger Geschlechtertrennung, sind die Drusin Zeyna und der Alawit Ali überzeugt.
Man traut sich jetzt nicht mehr als Paar, Frau und Mann, auf die Straße, weil man gefragt wird, wer ist das? Wenn das nicht die Schwester, die Mutter, die Tante ist, dann darfst du nicht. Also, was sich jetzt zeigt, dass wir in eine Richtung gehen, die kein Syrer akzeptiert.
Rund 10% der Syrer sind Alawiten, auch Bashar al-Assad und seine Familie. Die Glaubensgemeinschaft, die dem schiitischen Islam zugerechnet wird, befürchtet nicht nur religiöse Diskriminierung. Die Alawiten werden auch verdächtigt, mit dem Assad-Clan gemeinsame Sache gemacht zu haben. Dabei sei es nicht wahr, dass sie privilegiert gewesen seien, sagt Ali. Im Gegenteil. In ihren Dörfern herrsche bittere Armut. Die alawitischen jungen Männer wären unter Androhung von Folter gezwungen gewesen, zur Armee zu gehen. Eine andere Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hatten sie meist nicht. Dennoch sind die Alawiten seit dem Machtwechsel besonders in Gefahr, Opfer von Racheakten zu werden. Ali hat seiner Mutter und anderen Verwandten, die in Tartus leben, eingeschärft, abends nicht auf die Straße zu gehen. Genau 3 Monate nach dem Machtwechsel in Syrien haben sich die Ängste der Alawiten vor Vergeltungsmaßnahmen der Islamisten auf das Schlimmste bestätigt. Am 10. März haben sich rund 500 Demonstranten vor der türkischen Botschaft in Berlin versammelt. Sie halten Fotos von Familien, Frauen, Kleinkindern und alten Männern hoch. Dazu Schilder mit der Aufschrift »Stoppt den Mord«. In der Küstenregion zwischen Latakia und Tartus, wo mehrheitlich Alawiten leben, sollen Sicherheitskräfte der Übergangsregierung und mit ihnen verbündete islamistische Gruppen nach Gefechten mit Assad-Anhängern auch Massaker an Zivilisten angerichtet haben. Eine Ärztin, die mit ihrer Tochter extra aus Hannover zu der Kundgebung angereist ist, hält das Bild einer sechsköpfigen Familie aus dem Küstenort Banias hoch.
Das ist eine Familie. Unsere Verwandten, das ist in Syrien. Sie waren zu Hause, sie sind einfach reingekommen, sie sind Rebelle. Sie wollen was stohlen. Sie haben alle die Handy weggenommen und danach haben sie das Geld und das, alle Geld, was sie haben. Und sie haben die Leute gesagt, sie sollen auf die Knie runterkommen. Und als sie runter an die Knie gekommen sind, sie haben sie erschossen.
Über 1000 Zivilisten sollen nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ermordet worden sein. Weil er die Islamisten unterstützt, geben die Demonstranten dem türkischen Präsidenten Erdogan eine Mitschuld an dem Massaker. Drei Monate vorher war die Stimmung unter den Exilsyrern noch wesentlich optimistischer.
Ich gehe selten eigentlich auf Demo oder sowas, aber da war für mich wirklich ein Grund zu feiern. Egal, ohne nachzudenken, was danach kommt. Ich dachte, wir dürfen uns mindestens diesen Moment nehmen und ein bisschen feiern, dass dieses Regime weg ist. Und dann haben wir getanzt, gesungen, geschrien, wie alle, so alle diese Gefühle rausgelassen.
Rana, die mit ihrer 16-jährigen Tochter und tausenden anderen Syrerinnen und Syrern auf dem Berliner Oranienplatz ihre Gefühle rausließ, hatte die Ereignisse in Syrien schon seit Tagen im Fernsehen verfolgt. Zunächst habe sie nur Freude empfunden, sagt die 43-Jährige, aber in den Tagen danach begann sie, sich zu fragen, was von der neuen Regierung zu erwarten sei. Rana ist Ismaelitin. Die Frauen dieser schiitischen Religionsgemeinschaft tragen kein Kopftuch. Während des Krieges hatte Rana deswegen schon einmal eine sehr bedrohliche Situation mit dschihadistischen Kämpfern der Al-Nusra-Front erlebt. Wenige Tage bevor sie Damaskus eroberten, waren die islamistischen Rebellen um Ahmed al-Shara auch durch ihre Heimatstadt Salamiyah gezogen.
Das war ein Horrortag, weil man, also in diesen 10 Jahren vorher, ist viele schlimme Sachen passieren. Eigentlich, ich will nicht sagen, Regime war verantwortlich dafür oder Islamisten waren verantwortlich. Man wirklich bekommt keine sichere Quelle davon. Aber man hat Angst und ich selber, ich habe einen Tag geheult. Ich bin wirklich auf der Arbeit zusammengebrochen.
Rana ist 2013 mit ihren beiden Töchtern über den Familiennachzug nach Berlin gekommen. Seitdem war sie nicht mehr in Syrien, aus Angst vor dem Assad-Regime. Obwohl sie sich nie politisch betätigt hatte, stand sie auf einer schwarzen Liste. 2022 konnte Rana ihre Mutter nach Berlin holen. Mit über 70 fühlte der Vater sich zu alt, er blieb allein zurück. Rana hätte ihn gern in Syrien besucht. Deshalb stellte sie bei der Botschaft einen Antrag und man teilte ihr mit, es liege nichts mehr gegen sie vor. Doch dann starb der Vater. Im Nachhinein erfuhr sie, dass ihr die Behörden eine Falle gestellt hatten. In welcher Gefahr sie sich befunden hätte, wenn sie nach Syrien gereist wäre, erkannte Rana erst, als sie in den Tagen nach dem Umsturz die Reportagen über die Foltergefängnisse sah.
Wo man nicht mehr schlafen konnte, weil jeder von uns konnte dort landen. Oder so unsere Verwandten, unsere Bekannten konnten einer von diesem Opfer dort sein.
Nach seinem Sturz hatte sie wieder überlegt, nach Syrien zu fahren. Doch sie hat sich anders entschieden. Ein Land, in dem Frauen Menschen zweiter Klasse sind, wolle sie ihren Teenager-Töchtern nicht zumuten, nicht einmal für einen Besuch. Ein islamistisches Regime passe nicht zu Syrien, sagt die Chemieingenieurin. Und dass Ahmed al-Shara so viele Leute entlassen habe, die unter dem alten Regime für den Staat tätig waren, sei ungerecht, zumal er doch selbst eine sehr fragwürdige Vergangenheit habe.
Warum kann man das nicht sehen, alles? Genauso, also diese Doppelmoral, also Ahmed al-Shara, du warst auch bei Daesh oder Jabhat al-Nusra. Warum müssen die anderen deine Vergangenheit verzeihen und dann im Gegenteil die anderen Menschen, die armen Menschen, die ihre Vergangenheit wird nicht vergessen, zum Beispiel bei solchen Stellen.
Über 10 Jahre lebt Rana mit ihrer Familie jetzt schon in Deutschland und das hat sie verändert.
Ich konnte viel mehr merken, wie viel Druck hatten wir
wo man dann wirklich ein bisschen mehr Freiheit oder Demokratie spüren oder leben darf, dann merkt man wirklich, wie schlimm ist das. Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt, wenn ich auch nach Syrien gehen könnte, ob ich dieses freies Gefühl wieder in meinem Heimatland leben kann oder immer in mir diese versteckte Unterdruck und diese Angst, das merke ich bei mir immer noch.
Okay, Sie kann vielleicht mal ständig Soldat
arbeiten.
Es ist Ende Januar. Wie an jedem Donnerstag haben die Flüchtlingspaten Syrien ihre Sprechstunde in Berlin-Moabit. Seit seiner Gründung 2015 hat der Verein mit Hilfe von Bürgschaften und Spenden rund 300 Menschen aus Syrien ermöglicht, zu ihren Verwandten nach Deutschland zu kommen. Asma, die vor Jahren Hilfe bei den Flüchtlingspaten gesucht hatte, berät hier inzwischen selbst ihre Landsleute. Deutschland sei ihre zweite Heimat geworden, sagt sie. Hier hat sie eine Arbeit, die ihr Freude macht. Hier gehen ihre Kinder inzwischen auf die Uni. Asma ist Ismaelitin. Ihren Landsleuten hat sie vorsichtshalber nicht erzählt, dass sie im Februar nach Syrien fahren will, um ihre Mutter zu besuchen. 4 Wochen später ist sie wieder zurück. Im Alltag sei deutlich spürbar, dass Syrien jetzt von Islamisten regiert wird, sagt sie.
Diesen Monat in Ramadan, die Leute dürfen, auch wenn die Leute nicht fasten möchten, dürfen nicht auf die Straße essen oder trinken. Dann kommt diese islamische Gruppe und nimmt das und das ist bestraftbar, ja.
Früher sei es jedem selbst überlassen gewesen, zu fasten oder tagsüber ins Café zu gehen, sagt Asma. Und auch die Kleidung der Menschen habe sich verändert. Die Frauen würden keine kurzärmeligen oder dekoltierten Oberteile mehr anziehen. Auch wenn niemand sie in Syrien aufgefordert habe, ein Kopftuch zu tragen, sei sie nur mit Mütze und Mantel auf die Straße gegangen, wenn sie sich überhaupt rausgetraut hat. Nicht nur in ihrer Heimatstadt Salamia gäbe es nur für kurze Zeit Strom. Abends ist es stockdunkel. Das nutzten Kriminelle, um Menschen auszurauben, berichtet Asma. Es herrsche große Unsicherheit.
Und was ist sehr, sehr traurig, ist die Lebenssituation. Die Leute wirklich leben unter Armutsgrenze. Du kannst nicht vorstellen. Ich habe auch nie so vorstellen. Sie haben kaum etwas zum Essen. Alles ist sehr teuer. Gibt's alles da? Ist alles da, aber kein Geld.
Für einen Moment scheint Asma den Tränen nahe. So erschüttert ist sie über die Zustände in ihrem Heimatland. Weil ihre Mutter und ihre Geschwister noch in Syrien leben, hält sie sich mit Kritik zurück. Die offiziellen Regierungsvertreter an der Grenze zum Libanon seien sehr freundlich gewesen, betont sie. Ihr sei auch nichts Schlimmes passiert. Trotzdem sei sie sehr erleichtert gewesen, als sie am Berliner Flughafen wieder deutschen Boden betrat.
Hier wie eine Neugeborene. Das ist wirklich hier mein Heimatland. Ich habe an meine Nichte und meine Familie geschrieben, jetzt bin ich wieder in meinem Heimatland.
Samstag, 1. März. Knapp 3 Monate nach dem Sturz des Diktators Bashar al-Assad. Im Gemeinschaftsraum eines modernen Apartmenthauses nahe des Berliner Hauptbahnhofs haben sich 2 Dutzend junge Männer und Frauen versammelt. Syrerinnen und Syrer, die Pläne für die Zukunft ihres Heimatlandes machen. Sara, die armenische Christin, möchte, dass die islamistische Übergangsregierung von Ahmed al-Shara in wenigen Jahren durch eine demokratisch gewählte Regierung abgelöst wird. Und auf diesem Weg wollen sie und andere Syrerinnen und Syrer im Exil ihr Heimatland unterstützen. Als WhatsApp- und Facebook-Gruppe gegründet, haben sie sich bisher nur bei Zoom-Konferenzen gesehen. In Berlin treffen sie sich nun das erste Mal in Präsenz. Manche hatten eine lange Anreise.
Ich bin Aslan, ich bin in Karlsruhe, ich bin 2015.
In Karlsruhe, sag ich?
Karlsruhe.
Die jungen Leute stammen aus allen Regionen Syriens. An ihren Namen und Herkunftsorten ist oft zu erkennen, welche Religion sie haben. Aber das interessiert hier niemanden. Viele sind schon seit 2015 in Deutschland und hochgebildet. Manche studieren noch, die meisten arbeiten. Als IT-Spezialisten, Bauingenieure, Ärztinnen, Architekten oder Steuerfachangestellte, so wie Sara. Es herrscht fröhliche Aufbruchstimmung. Was sie in Deutschland über Demokratie gelernt haben, wollen sie weitergeben. Zusammen haben sie eine Partei gegründet, die auch in Syrien Mitglieder hat. Die haben sich auch schon in Damaskus und Aleppo getroffen, sagt Zahra.
Und wir versuchen jetzt die Politik nicht mehr über die Waffen und so weiter. Und deshalb also sind wir hier, also Future for Syria.
In SBR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Anne Winter. Assad ist weg, es lebe Allah. Syrer in Deutschland zwischen Freude und Angst. Redaktion Ursula Voss-Henrich. Eine Übernahme vom RBB.